Du erstellst regelmäßig Content, doch deine Beiträge werden kaum geklickt und konvertieren nicht, obwohl du fachlich wirklich etwas zu sagen hast. Dann liegt das Problem wahrscheinlich nicht an deinem Wissen, sondern daran, wie unser Gehirn Inhalte überhaupt verarbeitet. Denn Qualität spielt im ersten Kontakt keine Rolle. Entschieden wird in Millisekunden. Genau darüber sprechen wir heute mit Wirtschaftspsychologin und Embiss-Trainerin Lillian Dietz. Sie erklärt uns, warum dein Gehirn 99% aller Inhalte sofort ausfiltert und was das für deinen Content bedeutet. Welche drei Fehler fast alle Unternehmen bei der Content-Erstellung machen? Warum Emotionen auch im B2B die Voraussetzung für rationale Entscheidungen sind? Und welche drei psychologischen Hebel du ab morgen früh einsetzen kannst. Und los geht's!
Treffpunkt Marketing. Leichter durchs Online-Marketing mit Sabine Saldana Bravo und dem Inhaber der Embiss-Akademie Markus Bockhorny.
Herzlich willkommen zum Treffpunkt Marketing. Unser Thema heute, warum funktioniert mein Content nicht? Und das Ganze betrachten wir dieses Mal aus psychologischer Sicht. Dazu begrüße ich alle Zuhörenden und natürlich auch dich, Sabine.
Hallo Markus, dieses Thema interessiert mich schon ewig, ewig lange und gerade seitdem KI mein Postfach flutet und wir auch immer mehr Informationen bekommen durch KI, die macht das ja alles viel einfacher, fühle ich mich manchmal ein bisschen auch überfordert von dieser Content-Flut, aber hin und wieder bleibe ich dann doch mal hängen. Und ich weiß, das passiert total intuitiv, warum ich jetzt genau da hängen bleibe. Und ich manchmal versuche ich mich da auch zu beobachten, warum. Also für mich als Texterin ist es ja auch wichtig, so diese Trigger zu erkennen. Aber es gelingt mir alleine nicht. Und deshalb freue ich mich heute total auf diese Folge, weil ich einfach auch wissen möchte, warum lösche ich jetzt diesen Newsletter nicht, sondern klicke da drauf, was hat mich jetzt in der Betreffzeile gerade so getriggert? Also wenn ich ganz ehrlich bin, meistens ist bei mir immer so, ich habe Angst, was zu verpassen. Ja, das ist so mein größter Trigger. Ja, wie ist denn das bei dir, Markus? Wie wählst du denn deinen Content aus?
Ja, also mir geht's da ähnlich und ich glaube, das liegt einfach oft auch an diesen teilweise provokanten oder fast schon provozierenden Hooks, also Einstiegen in das Thema. Ich lasse mich da tatsächlich immer irgendwie hinreißen. Das sind ja oft sehr persönliche oder polarisierende oder manchmal schon fast mit Bildzeitungsniveau Aufhänger, die da genutzt werden. Und genau das ist vermutlich auch der Grund, warum man da plötzlich in diesen Content irgendwie hineingezogen wird. Ich muss aber dazu sagen, dass ich mich hier als Unternehmer, als Embiss-Akademie sehr schwer tue, weil ich möchte ja immer als seriöses Unternehmen wahrgenommen werden, als zuverlässiger Weiterbildungsanbieter, als kompetenter Ansprechpartner wahrgenommen. Und da sind mir solche reißerischen Schlagzeilen manchmal ein bisschen zuwider und ich möchte das selber eigentlich für unser Marketing gar nicht nutzen. Andererseits frage ich mich inzwischen schon, ob man vielleicht umdenken oder ob ich umdenken muss. Denn in der angesprochenen Content-Flut geht man ja sonst total sang- und klanglos unter. Und deshalb bin ich jetzt sehr gespannt, was unser heutiger Gast Lillian Dietz aus Sicht der Marketingpsychologie dazu erzählen wird. Lillian ist studierte Wirtschaftspsychologin und verbindet fundiertes Wissen über menschliches Verhalten mit praktischer Erfahrung im Online-Marketing und Social Media. Ihr Schwerpunkt liegt auf der Frage, warum Inhalte Aufmerksamkeit erzeugen, Vertrauen schaffen und Menschen zum Handeln bewegen. In ihren Seminaren zeigt sie praxisnah, wie Unternehmen psychologische Prinzipien nutzen können, um wirksamen Content zu entwickeln. Ich freue mich sehr. Hallo Lillian, schön, dass du dabei bist.
Hallo, danke, dass ich dabei sein darf.
Ja, hallo Lillian, auch von mir, freue mich auch total und wie ich ja schon in der Anmoderation gesagt habe, ich freue mich vor allem auf diese Inhalte und erwarte mir natürlich ein paar heiße Infos, die auch mein Content ein bisschen interessanter oder dem ein bisschen mehr Aufmerksamkeit vom ersten Moment an geben. Und da bin ich auch schon bei meiner ersten Frage. Also ich blogge ja ganz viel, auch für Unternehmen. Wenn du so einen Blogbeitrag liest, woran erkennst du praktisch in der ersten Sekunde, dass dieser Inhalt seine Zielgruppe wahrscheinlich nicht erreichen wird?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil ich das wirklich oft sehe und es meistens an denselben drei Dingen liegt. Und zwar fehlende Relevanz, kognitive Überlastung und keine klare Botschaft. Ich würde mal kurz erklären, was ich damit meine. Fehlende Relevanz bedeutet, dass man als Leser in den ersten Sekunden nicht erkennt, ob der Inhalt überhaupt für einen wichtig ist. Also wenn ich einen Blogbeitrag mit dem Titel Content Marketing im digitalen Zeitalter sehe, dann würde ich persönlich weiter scrollen. Und zwar nicht, weil das Thema mich per se nicht interessiert, sondern weil der Titel passiv ist und abstrakt und nichts mit meiner konkreten Lebensrealität zu tun hat. Das heißt, mein Gehirn findet dort einfach nichts zum Festhalten. Wenn derselbe Beitrag aber hieße, warum dein bester Blogbeitrag niemanden erreicht, dann fühle ich mich gegebenenfalls so ein bisschen persönlich erwischt. Und das nennt sich der Selbstbezugseffekt. Das heißt, wir bleiben nur dran, wenn wir uns selbst im Inhalt wiederfinden. Das zweite ist kognitive Überlastung. Das heißt, selbst wenn ein Titel zum Beispiel bei mir Neugier weckt und ich klicke, wenn dann die ersten Absätze unstrukturiert sind oder ich keinen roten Faden erkennen kann und so viele Gedanken auf einmal kommen, dann bin ich eigentlich schon wieder draußen. Unser Gehirn meidet nämlich alles, was sich anstrengend anfühlt. Vielleicht kennt ihr das auch von euch selber. Ja, ich sehe Nicken. Und das dritte ist fehlende Botschaft. Man merkt, dass viel Wissen drin steckt, aber nicht, was man als Leser konkret mitnehmen soll. Und das gilt nicht nur für Blogbeiträge, das gleiche gilt für LinkedIn-Posts, für Newsletter, für Websites. Die Prinzipien dahinter sind eigentlich immer dieselben. Und wenn du als Zuhörer zum Beispiel selbst Inhalte erstellst, dann würde ich dir empfehlen, dir folgende Frage zu stellen. Würde jemand, der meinen Beitrag zum ersten Mal sieht, in den ersten 3 Sekunden verstehen, warum er weiterlesen sollte? Das ist für mich der eigentliche Test.
Ja, diese Testfrage, dieses Snippet schneide ich mir jetzt mal aus. Es ist ja auch eine gute Kontrolle für Texter, wenn man selber schreibt, gerade auch wenn man selber von seinen Inhalten auch mal sehr überzeugt ist und einfach da vielleicht auch so seine eigene Brille aufhat und einfach nicht die Empfängerbrille aufhat. Das vergisst man ja ganz oft. Also diese kognitive Überlastung, die fand ich jetzt richtig total spannend, weil das eben auch ganz klar zeigt, okay, die Headline alleine verkauft zwar den Text, aber alleine macht es nicht. Also man muss dann gerade in den ersten Absätzen auch noch dabei bleiben, also wirklich starkes Potenzial entfalten. Es ist natürlich schade, wenn man diese psychologischen Effekte nicht kennt, obwohl man fachlich sehr, sehr gut ist. Gibt es da so ein paar Tricks, die du uns vielleicht verraten kannst, wie ich es dann mit hoher fachlicher Kompetenz hinbekomme, dass bei meinen Beiträgen trotzdem nicht weiter gescrollt wird?
Mhm. Ja, das finde ich auch immer super schade, weil gerade auch so bei Blogbeiträgen oder auch bei Videos oder allgemein, wenn man Content erstellt, dann hat es ja wirklich oft mit viel Aufwand zu tun und man steckt da viel Herzblut rein und ist total in seinem Thema, aber das reicht leider nicht, weil Qualität nicht im Erstkontakt bewertet wird. Und um darauf näher einzugehen, würde ich mal kurz auf die biologische Ebene wechseln. Und zwar, wie unser Gehirn die Flut an digitalen Reizen überhaupt bewältigt, ohne durchzubrennen. Daniel Kahnemann, der dafür den Nobelpreis bekommen hat, beschreibt 2 grundlegend verschiedene Denksysteme. Und zwar System 1 und System 2. Man sagt auch schnelles und langsames Denken. System 1 ist im Denken unser ständiger Autopilot, der ist schnell, intuitiv, emotional und verbraucht kaum kognitive Energie. System 2 ist unser bewusster Verstand, der ist langsam, analytisch, rational und der verbraucht massive Mengen an Glukose. Den dauerhaft eingeschaltet zu lassen, ist physisch quasi unmöglich. Das heißt, wenn wir morgens beim Kaffee durch LinkedIn scrollen, dann ist nur System 1 am Steuer. Und in System 1 trifft unser Gehirn keine bewusste, abgewogene Entscheidung darüber, ob ein Beitrag wertvoll sein könnte. Das würde zu viel Energie kosten. Stattdessen reagiert System 1 auf winzige, unbewusste Signale. Ich habe da so ein Bild für mich. Ich stelle mir System 1 gerne wie einen extrem strengen Türsteher vor einem sehr exklusiven Club vor. Davor ist eine endlose Schlange und das sind all die Posts, Newsletter und Artikel, die in unsere Köpfe wollen. Und der Türsteher schaut sich nicht mal den Ausweis an. Er lässt die meisten gar nicht in die Nähe der Tür. Also von den hunderten Inhalten, die wir am Tag sehen, wird nur ein Bruchteil überhaupt richtig verarbeitet. Die entscheidende Erkenntnis ist also, die Qualität eines Beitrags spielt im Erstkontakt keinerlei Rolle. Qualität ist etwas, das System 2 verarbeitet, aber System 2 schläft im Erstkontakt noch. System 1 braucht in einer Millisekunde das Signal, Achtung, hier passiert etwas, das für mein Überleben, meinen Status oder meine Problemlösung relevant ist. Erst dieser Impuls weckt System 2 auf, um sich die Qualität überhaupt mal anzusehen. Hier also die beruhigende Nachricht. Wenn jemand an euren Inhalten vorbeiscrollt, dann ist das kein Zeichen von Desinteresse, sondern ein natürlicher Schutzreflex unseres Gehirns. Es muss einfach 99% der Reize sofort rausfiltern, um nicht unter der Last zu kollabieren.
Aber wenn Qualität alleine nicht reicht, was entscheidet dann wirklich darüber, ob jemand bleibt oder weiterscrollt? Welche Signale muss Content senden, damit der Türsteher ihn durchlässt? Warum spielen Emotionen dabei so eine große Rolle, vor allem im B2B? Und warum fällt gerade Expertinnen und Experten der Perspektivenwechsel so schwer? Genau darüber sprechen wir jetzt mit Lilian. Also, dranbleiben lohnt sich.
Das heißt, wenn wir möchten, dass unsere Zielgruppe unsere aufwendig gestalteten und durchdachten Inhalte länger als 3 Sekunden ansieht, muss man am Türsteher vorbei. Und dafür braucht es die richtigen Signale, wie beispielsweise eben schon erwähnt Relevanz und kognitive Leichtigkeit.
Ja, das habe ich befürchtet. Jetzt sind wir nämlich so weit, dass genau da, wo ich mit meiner fachlichen Denke, mit meinem Fokus auf Inhalte, auf Relevanz, auf die fachliche Kompetenz, die halt dann im Post, im Text zur Geltung kommt, quasi in dem ersten Schritt keine Rolle spielt. Und das, was eine Rolle spielt, nämlich den hineinzuziehen, wie ich es eingangs schon gesagt habe, ich mich unheimlich schwer tue, das umzusetzen, weil ich eben genau dieses Provokante, dieses oft Grenzwertige eben versuche zu vermeiden, weil ich mich da irgendwie nicht so richtig wohlfühle. Und da sind wir jetzt dann schon ein bisschen so bei den Emotionen. Jetzt weiß ich das alles und jetzt versuche ich das umzusetzen und dann müssen ja Emotionen geweckt oder Emotionen reinkommen. Wie schaffe ich denn das? Also welche Rolle spielen denn hier im Content-Umfeld Emotionen und vielleicht auch sogar im B2B, wenn du da noch spezieller drauf eingehen könntest, weil es da vielleicht noch ein bisschen schwieriger ist, mit Emotionen zu spielen?
Ja, das ist tatsächlich eine Frage, bei der ich sogar merke, dass es einen sehr hartnäckigen Mythos gibt. Also ihr klingt da schon recht aufgeklärt. Ich habe aber schon in der Praxis öfter erlebt, dass die Annahme besteht, dass Emotionen im B2B nichts zu suchen hätten. Und ich finde grundsätzlich, die Logik dahinter klingt ja erstmal vernünftig, weil im B2B geht es ja um rationale Entscheidungen, um Budgets, um Return on Invest. Und eine Unternehmenssoftware für 200.000 Euro, da könnte man ja meinen, die Vernunft entscheidet. Tut sie aber nicht, zumindest nicht alleine. Was mich dabei fasziniert in der Marketingpraxis, ist dieses Gefühl ja schon länger da, was ihr gerade angesprochen habt. Content muss menschlicher werden, Personas müssen tiefer gedacht werden, Menschen müssen in ihrer echten Lebensrealität abgeholt werden. Das hört man immer öfter und das stimmt auch, aber die psychologische Erklärung dafür, warum das so ist, fehlt oft noch. Und die ist eigentlich ziemlich eindeutig. Wir haben ja eben über den Türsteher gesprochen, über System 1, das in Millisekunden entscheidet, ob etwas relevant ist. Und System 1 arbeitet emotional. Das heißt, Emotion ist nicht das Gegenteil von rationaler Entscheidung, sondern die Voraussetzung dafür. Es gibt da einen Neurowissenschaftler, der das wirklich eindrucksvoll belegt hat, Antonio Damasio. Er hat Patienten untersucht, die durch Hirnschäden ihre Fähigkeit verloren hatten, Emotionen zu verarbeiten, aber ihre Intelligenz war völlig intakt. Und da könnte man ja erwarten, dass sie in diesem Zustand total rationale Entscheidungen treffen könnten, ohne von den Emotionen beeinflusst zu werden. Das erstaunliche Ergebnis war aber, dass sie plötzlich gar keine Entscheidungen mehr treffen konnten. Nicht mal, wenn es irgendwie um ihr Mittagessen ging. Und das nicht, weil sie nicht denken konnten, sondern weil ohne Emotionen gar kein Impuls entsteht, überhaupt eine Entscheidung zu fällen. Das heißt, wenn man sich das wie ein Auto vorstellt, ist Emotion der Motor und Ratio das Steuer. Man braucht beides, aber ohne Motor fährt das Auto nirgendwo hin. Und zu deiner Frage, Markus, ich würde, bevor ich weiter darauf eingehe, den Spieß einmal kurz umdrehen und euch beide fragen, was ihr denkt. In welchem Bereich ist die Kaufentscheidung emotionaler, im B2B oder im B2C?
Also wenn du mich jetzt so fragst, dann muss ich wohl B2B sagen, weil du eine außergewöhnliche Antwort wahrscheinlich für uns parat hast. Aber auf den ersten Blick würde ich jetzt sagen, im B2C.
Sage ich auch.
Und das hätte ich auch gesagt, lange. Weil wenn man sich irgendwie vorstellt, keine Ahnung, es geht um die Lieblingsschokolade oder um die absolut geliebten Sneaker oder sowas. Das ist ja super emotional. Aber es gab da eine sehr spannende Studie, die mich selbst total überrascht hat. Google hat nämlich zusammen mit dem CEB Marketing Leadership Council untersucht, wie emotional involviert B2B-Einkäufer wirklich sind. Und das Ergebnis war tatsächlich, dass B2B-Käufer emotional stärker involviert sind als B2C-Konsumenten. Und wenn man darüber nachdenkt, dann ergibt das Sinn, weil die Fallhöhe ja eine völlig andere ist. Eine Fehlentscheidung im B2B kostet ja nicht 500 Euro, wie wenn ich irgendwie den falschen Fernseher kaufe und den dann vielleicht zurückbringe, sondern sie kostet vielleicht den Job, das Budget eines ganzen Jahres und das Vertrauen des Vorstands. Das heißt, Angst vor einer beruflichen Fehlentscheidung ist eine sehr reale Emotion und die spielt bei jeder B2B-Kaufentscheidung eine Rolle, ob wir das wollen oder nicht. Also, lange Rede, kurzer Sinn, was bedeutet das jetzt konkret für deinen eigenen Content, auch und gerade im B2B? Meine Empfehlung ist, sich beim Erstellen von Inhalten immer zu fragen, welche echte berufliche Realität meiner Zielgruppe spreche ich hier an? Und das sehr konkret. Zum Beispiel im B2B, wenn ich eine Software anbiete, dann könnte ich ja adressieren, verschwendete Zeit durch manuellen Datenabgleich. Oder den Frust über einen Prozess, der einfach nicht rund läuft. Oder auch die Erleichterung, wenn es endlich besser wird. Und das sind Emotionen, die im B2B wirken, weil sie echt sind und weil sie sehr nah an der tatsächlichen Arbeitssituation der Zielgruppe sind. Das heißt, Markus, es geht da nicht irgendwie um dramatisches und künstliches Aufladen. Es geht darum, dass jemand den ersten Satz liest und denkt, ja, genau das kenne ich. Denn das ist der Moment, in dem System 1 System 2 aufweckt und erst dann hat der Rest des Inhalts überhaupt eine Chance.
Okay. Also wir haben jetzt Emotionen und wir haben Entscheidungen, die daraus resultieren. Und wir wissen jetzt auch, dass Emotionen super wichtig sind. Aber irgendwann kommt ja auch das Vertrauen ins Spiel. Also das heißt, ich schaffe da irgendwie die Emotionen zu wecken und die Aufmerksamkeit zu erlangen und habe es dann auch geschafft, mit meinem Content die Relevanz und die fachliche Kompetenz zu zeigen. Und dann muss ja irgendwann auch das Vertrauen kommen, um die Kaufentscheidung zu treffen, sage ich mal. Und wie schafft man denn Online-Vertrauen? Also vielleicht auch dann, wenn Menschen eben vielleicht meine Marke oder mich noch nicht kennen.
Ich glaube, Vertrauen online aufbauen ist eigentlich eine der schwierigsten Aufgaben im Marketing, weil man es ja nicht erzwingen kann. Und trotzdem machen viele Unternehmen dabei immer wieder denselben Fehler. Wenn ich eine Marke noch nicht kenne, dann gibt es ja erstmal keinen Vertrauensvorschuss. Also alles, was ich sehe, wird automatisch etwas skeptischer bewertet. Und in diesem Moment entscheiden drei Dinge. Das erste ist Klarheit, und zwar aus dem einfachen Grund, dass unser Gehirn Verständlichkeit mit Glaubwürdigkeit gleichsetzt. Das nennt sich kognitive Leichtigkeit, Processing Fluency, haben wir heute schon drüber gesprochen. Das heißt, was sich leicht lesen lässt und verstehen lässt, wirkt automatisch vertrauenswürdiger. Nicht, weil der Inhalt besser ist, sondern weil das Gehirn Leichtigkeit mit Kompetenz gleichsetzt. Finde ich auch super überraschend, ist aber tatsächlich so. Und mein Lieblingsbeispiel dafür ist Apple. Als der erste iPod rauskam, hätten sie ja sowas sagen können wie: Wir präsentieren einen portablen MP3-Player mit 1 GB Flash-Speicher und einer Datentransferrate von 400 Mbit pro Sekunde. Das ist ja technisch alles einwandfrei, aber eben schwer verständlich. Stattdessen sagten sie, 1000 Songs in deiner Hosentasche. Und das ist kognitive Leichtigkeit in Reinform. Es erzeugt sofort ein Bild im Kopf, bedeutet null Aufwand in der Verarbeitung und weckt gleichzeitig positive Emotionen. Der zweite entscheidende Punkt, wenn es um Vertrauen geht, ist Konsistenz. Es gibt ja zum Beispiel aus der Werbepsychologie dieses Prinzip der 7-Kontakte-Regel, da geht es um Touchpoints. Die Idee dahinter ist, dass Menschen einer Marke mehrfach begegnen müssen, bevor echtes Vertrauen entsteht. Dahinter steckt der Mere-Exposure-Effekt, das heißt, je öfter wir etwas begegnen, desto vertrauter wirkt es. Und übersetzt auf Online-Marketing könnte man sagen, wenn LinkedIn, Post, Website und Newsletter sich wie drei verschiedene Unternehmen anfühlen, dann verpufft genau dieser Effekt. Das heißt, Konsistenz ist aktiver Vertrauensaufbau und auch dafür ist Apple ein sehr gutes Beispiel. Ihre Kommunikation ist seit Jahrzehnten konsistent, mit einfacher Sprache, klaren Botschaften und immer aus der Perspektive des Nutzers. Und das zieht sich durch alles, Website, Werbung, Verpackung, Store. Immer dasselbe Gefühl. Und der dritte Faktor ist Konkretheit. Man könnte eine Zahl kommunizieren, sowas wie über 1000 zufriedene Kunden. Aber eine Geschichte wie wir haben einem B2B-Team geholfen, ihre Content-Produktion zu halbieren und gleichzeitig mehr Reichweite zu erzielen, das erzeugt Vertrauen, Zahlen alleine nicht. Deshalb wäre meine Empfehlung, betrachtet zum Beispiel eure Website mal als eine Person, die euch noch nie gesehen hat. Würde diese Person sofort verstehen, was ihr macht, für wen und warum das relevant ist? Und fühlt sich das genauso an, wie das, was ihr auf eurem LinkedIn-Profil oder in eurem Newsletter findet? Wenn ihr da zögert, habt ihr euren nächsten Hebel gefunden.
Mir kommt das alles so ein bisschen, natürlich haben wir das alles in der Form schon ein bisschen gehört. Also ich mache ja auch seit vielen Jahren, habe ich mich ja auf das Thema Storytelling konzentriert. Und da geht es ja auch darum, komplexe Dinge, Daten zum Beispiel, leichter verständlich zu machen, weil sich das auch besser einprägt. Und natürlich habe ich in diesem Zusammenhang auch das Buch von Daniel Kahnemann gelesen, zumindest bis zur Hälfte, weil dann hat es mich einfach richtig angestrengt. Aber das mit unserem faulen Gehirn, dass wir eben lieber leichter denken, dass uns das einfach nicht nur in der Morgenstunde, sondern dass wir grundsätzlich eigentlich so gepolt sind, dass wir lieber System 1 aktivieren. Das ist mir auch schon bekannt, aber man vergisst das natürlich ganz häufig auch wieder. Jetzt hast du vorhin schon so ein paar Beispiele gebracht, wie man Menschen in ihrer direkten beruflichen Lebenswelt abholen kann. Gibt es denn so ein paar Trigger im Marketing, die System 1 einfach immer erreichen?
Ja, also wie gesagt, Emotionen hatten wir ja schon und grundsätzlich die Frage nach Triggern im Marketing verstehe ich auch gut, weil dahinter ja der Wunsch steckt, einfach, ja, dass es einfach einfacher wäre im Marketing. Das kann ich total nachvollziehen, aber die ehrliche Antwort ist, diesen einen Trigger gibt es nicht. Mhm. Und das hat einen konkreten Grund, weil psychologische Prinzipien sind ja keine Schalter, die man einfach umlegt, sondern sie wirken immer im Kontext. Und der Kontext entscheidet alles. Nehmen wir zum Beispiel Social Proof, also die Orientierung an anderen, das ist dieses über 300 Unternehmen vertrauen uns. Das kann Vertrauen stärken, aber nur, wenn ich in diesem Moment bereits verstanden habe, was das Angebot ist und ob es für mich relevant ist. Wenn ich das noch nicht weiß, ist die Zahl einfach eine Zahl und sagt mir gar nichts. Oder Knappheit, dieses nur noch 3 Plätze verfügbar, klassischer Trigger, gut belegt. Aber stellt euch vor, ihr landet auf einer Website, habt noch gar kein Gefühl dafür entwickelt, ob das Angebot zu euch passt und der erste Hinweis, den ihr seht, ist dieser Countdown. Was passiert? Was würde bei euch passieren?
Es kommt darauf an, wie stark ich das möchte.
Ja, verstehe.
Ja, oder genau, beziehungsweise auch, wie ich auf diese Seite dann komme. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel schon durch einen Social Media Post irgendwie darauf hingewiesen wurde, um was es ist, um was es geht, und komme dann auf diese Landingpage, dann könnte mich vielleicht dieser Trigger sogar erreichen. Wenn ich aber jetzt quer einsteige und gar nicht weiß, was mich da erstmal erwartet und werde gleich mit einem Trigger überrascht, also mit einem Countdown, dann wäre ich tatsächlich wahrscheinlich eher etwas verwirrt.
Genau, damit beschreibst du ja schon perfekt quasi den Kontext. Also wenn man damit überrascht wird, dann gibt es entweder keinen Impuls oder schlimmer, man hat das Gefühl von Druck. Und Druck erzeugt ja eher Widerstand statt Entscheidung. Das heißt, gegebenenfalls wird der Tab einfach geschlossen. Etwas anderes ist es, wie du sagst, Markus, wenn der Trigger einen Schritt später im Prozess eingesetzt wird. Das heißt, ich habe das Angebot bereits verstanden, fühle mich angesprochen und überlege vielleicht schon zu klicken. Genau dann kann dieser Hinweis ein Impuls sein, der eine Entscheidung auslöst. Der Trigger ist ja derselbe, aber die Wirkung komplett unterschiedlich. Und der einzige Unterschied ist der Moment, in dem er eingesetzt wird. Was das für die Praxis bedeutet, bevor man über Trigger nachdenkt, sollte man sich fragen, ist die Grundlage überhaupt gelegt? Versteht meine Zielgruppe, was ich anbiete? Fühlt sie sich angesprochen? Und ist der Inhalt relevant und klar? Wenn das nicht stimmt, verpufft jeder Trigger. Und wenn es stimmt, dann braucht man oft gar nicht viel mehr. Deshalb ist meine Empfehlung, investiert weniger Zeit darin, den richtigen Trigger zu finden und mehr Zeit darin, die Grundlage zu schaffen, auf der Trigger überhaupt wirken können. Klarheit, Relevanz, Anschlussfähigkeit.
Also das überrascht mich jetzt wirklich ein bisschen, weil ich dachte immer, dass, also manche Hooks werden ja auch wie so Trigger eingesetzt. Das heißt, dann klickt man vielleicht auch auf so einen Beitrag auch, weil man vorher schon sich mit der Marke oder mit der Thematik viel auseinandergesetzt hat, wenn ich das richtig verstehe.
Mhm. Genau, also wenn du jetzt über Hooks sprichst, Hooks sind ja auch vor allem bei Videos relevant und da sind eigentlich auch so Sachen, die man beobachten kann, wie Emotionen. Also emotionale Einstiege werden gut geklickt, genauso wie eben Relevanz. Also das ist genau das Gleiche. Fühle ich mich in den ersten 3 Sekunden so in meiner Lebensrealität abgeholt, dass ich weiterschauen möchte? Das sind schon so Trigger, die in den ersten Sekunden zählen, auf jeden Fall.
Das bringt mich eigentlich gleich zu meiner nächsten Frage und vielleicht ist es auch ein Teil der Antwort, wurde gerade vielleicht auch schon vorweggenommen. Welche typischen Fehler machen denn Unternehmen, egal im B2B oder im B2C, denn bei der Content-Erstellung? Ist es diese fehlende Klarheit oder was ist deiner Erfahrung nach der größte Fehler? Weil das Thema ist ja, warum wirkt mein Content nicht? Sind es diese ersten 3 Sekunden? Ist es die Struktur? Ist es generell die fehlende Klarheit? Was ist deine Erfahrung?
Ja, also meiner Erfahrung nach gibt es einen Denkfehler, der sich durch fast alle Content-Probleme zieht, über die wir heute gesprochen haben. Und zwar, dass Unternehmen Inhalte aus ihrer eigenen Perspektive erstellen und dabei vergessen, dass sie nicht ihre eigene Zielgruppe sind. Dafür gibt es sogar einen Namen in der Psychologie, den Curse of Knowledge, also den Fluch des Wissens. Mhm. Und der lässt sich wunderbar in einem Experiment erklären. Markus und Sabine, ich würde das einmal mit euch machen. Ich klopfe jetzt eine bekannte Melodie auf den Tisch und ihr erratet, um welchen Song es sich handelt. Bereit?
Bereit. Happy Birthday! Happy Birthday!
Wow. Ich hätte es nicht erkannt. War das Happy Birthday?
Das war Happy
ich
Birthday.
Hätte es nicht. Jetzt ist klar.
Also erwartet hätte ich jetzt We Will Rock You, ja, weil es ist natürlich
ich
einfach
auch,
zu klopfen.
Ich auch.
Aber ich bin erst am Schluss drauf gestoßen, also gegen Ende, weil ich dachte mir, oh Gott, was ist das denn? Aber dann hatte ich die Melodie sofort im Kopf.
Mir ging es genauso, aber erst, wo du das gesagt hast, Sabine, also ich wäre alleine nicht drauf gekommen. Aber cool, ich habe auch gedacht, oh, die klopft, das wäre bestimmt We Will Rock You.
Ja, genau.
Nee, sehr gut. Aber tatsächlich, Sabine, sehr stark, dass du das erkannt hast und Markus, total normal, dass du es nicht erkannt hast. Genau, und mir ging es beim Klopfen eben auch so. Ich wusste, okay, ich klopfe jetzt Happy Birthday und ich hatte die komplette Melodie im Kopf, die Instrumente, den Gesang, den Rhythmus, alles. Und ich als Klopfer bin dabei überzeugt, dass es total offensichtlich ist, weil ich ja die Melodie höre. Aber für die Zuhörer ist es meist nur ein abstraktes Klopfen auf Holz, sonst nichts. Und genau das passiert, wenn ein Produktteam mit dem Curse of Knowledge ihre Startseite schreibt. Dann steht da sowas wie, wir implementieren ganzheitliche KI-gestützte Omnichannel-Lösungen zur Synergieoptimierung komplexer Wertschöpfungsprozesse. Und in deren Köpfen ergibt jedes dieser Worte total Sinn, weil sie die letzten 2 Jahre nichts anderes gemacht haben. Aber für den gestressten Einkäufer, der diese Seite zum ersten Mal öffnet, ist es nur dieses sinnlose Klopfen auf Holz. Kognitive Überlastung, Tab wird geschlossen. Und dabei wäre die Lösung so nah. Zum Beispiel ein Satz wie, wir helfen euren Vertriebsteams, Kundendaten an einem Ort zu bündeln, damit sie schneller Abschlüsse machen. Das versteht System 1 in 3 Sekunden. Aber da kommt der zweite Denkfehler ins Spiel und das ist der Egocentric Bias. Experten finden den ersten Satz oft besser, weil er ihren eigenen Vorlieben für Komplexität entspricht. Sie schreiben eigentlich für sich selbst und nicht für das System ihres Kunden. Und was mich dabei wirklich immer wieder überrascht ist, wenn man die beiden Sätze nebeneinander stellt, dann erkennen fast alle sofort, welcher besser ist. Das Wissen ist also da. Aber der Schritt, es auf die eigenen Inhalte anzuwenden, fällt oft erstaunlich schwer, weil man einfach zu nah am eigenen Thema ist. Deshalb wäre mein konkreter Tipp, nehmt einen eurer aktuellen Texte und gebt ihn jemandem, der nichts mit eurem Thema zu tun hat und fragt dabei nicht, ob der Text gut ist, sondern was derjenige konkret verstanden hat. Und die Antwort ist meistens sehr ehrlich und sehr aufschlussreich.
Okay, jetzt haben wir in der modernen Welt, ich habe das verstanden, was du meinst, aber in der modernen Welt haben wir künstliche Intelligenz. Kann ich denn die Frage jetzt auch der künstlichen Intelligenz stellen, wie sie den Text findet oder und auf sinnvolle Antworten warten oder sinnvolle Antworten erhoffen? Oder kann mir KI überhaupt helfen, den Content in diesem Sinne, so wie du das jetzt erklärt hast, besser zu machen? Oder fehlt einer Maschine vielleicht genau das, was diese psychologische Aspekte bedürfen?
Genau, das sind ja eigentlich zwei Fragen. Ich würde die gerne separat beantworten. Kann KI helfen? Ja, absolut. Und fehlt dir etwas Entscheidendes? Auch ja. Und das Verständnis von beidem ist, glaube ich, das Wichtigste, wenn man KI im Content-Marketing wirklich sinnvoll einsetzen möchte. Was KI wirklich gut kann, ist strukturieren, vereinfachen und variieren. Das heißt, wenn ich ihr einen Text gebe und sage, mach das klarer, kürzer, verständlicher für diese Zielgruppe, dann kann sie das sehr gut umsetzen. Und sie kann auch helfen, Perspektiven zu wechseln, also einen Inhalt aus der Sicht der Zielgruppe zu betrachten, wenn man sie entsprechend anleitet. All das sind Dinge, die direkt auf die Prinzipien einzahlen, über die wir heute gesprochen haben. Klarheit, kognitive Leichtigkeit, Relevanz. Aber was viele noch nicht auf dem Schirm haben, KI kann auch dabei helfen, die Zielgruppe überhaupt zu verstehen, Personas entwickeln, typische Situationen und Schmerzpunkte herausarbeiten, Fragen aufwerfen, die man selbst noch nicht bedacht hat. Und das ist meiner Meinung nach einer der am unterschätzten Einsatzbereiche vom KI in Marketing. Weit vor der reinen Texterstellung. Und trotzdem gibt es eine Grenze, die wichtig ist zu verstehen. KI trifft keine echten Entscheidungen über Relevanz. Sie kann nur verarbeiten, was man ihr vorgibt. Wenn ich nicht klar habe, für wen der Inhalt ist, in welcher Situation sich diese Person befindet und was sie konkret verstehen soll, dann produziert KI zwar Content, aber keinen wirksamen Content. Was ich in der Praxis sehr oft sehe, sind Inhalte, die formal tadellos sind, aber austauschbar wirken. Die sind dann glatt, korrekt, vollständig und trotzdem ohne positive Wirkung. Und es gibt dafür sogar einen Begriff aus der Forschung, der das sehr gut beschreibt, den Uncanny Valley-Effekt. Den kennt man eigentlich aus der Robotik, wo Figuren, die fast menschlich aussehen, aber nicht ganz, Unbehagen auslösen. Aktuelle Forschung zeigt, dass dasselbe bei KI-Content passiert. Also Text, der fast menschlich klingt, aber nicht ganz, löst unbewusst Distanz aus. Man spürt, dass da etwas nicht stimmt, ohne genau sagen zu können, was. Und das ist nicht die Schwäche der KI, sondern die Schwäche der Anleitung dahinter. KI tendiert ohne klare Führung immer zum Durchschnitt und Durchschnitt fällt nicht auf. Ein konkretes Beispiel, ich gebe einer KI den Auftrag, schreib mir einen LinkedIn-Post über Content-Marketing. Was dann kommt, ist wahrscheinlich korrekt und strukturiert, aber könnte von 100 anderen Unternehmen genauso kommen. Wenn ich stattdessen sage, schreib einen Post für Marketingmanager in B2B-Unternehmen, die das Gefühl haben, dass ihre Inhalte trotz viel Aufwand keine Wirkung erzielen und zeig ihnen einen konkreten Gedanken, der das verändert, dann ist das Ergebnis ein völlig anderes. Dasselbe Tool, dieselbe KI, der Unterschied liegt nicht in der Technologie, sondern in der Klarheit der Aufgabe. Und das ist eigentlich die wichtigste Erkenntnis für alle, die KI bereits nutzen oder damit anfangen wollen. KI verstärkt, was man ihr vorgibt. Eine klare Strategie wird klarer, eine unklare Strategie wird schneller produziert, aber nicht besser. Deshalb wäre meine Empfehlung, nutzt KI nicht nur für die Umsetzung, sondern früher im Prozess. Zum Beispiel, um Zielgruppen zu schärfen, Personas zu entwickeln oder typische Situationen und Schmerzpunkte eurer Zielgruppe zu durchdenken. Und das Wichtigste dabei, speist sie mit echten Informationen. Aus Kundengesprächen, aus Feedback, aus Kommentaren, aus dem, was ihr bereits über eure Zielgruppe wisst. Je konkreter die Grundlage, desto besser das Ergebnis.
Ich bin jetzt erstmal so ein bisschen geplättet, weil das jetzt so viel auch an wirklich relevanter Information war, also eigentlich für alle, die jetzt Text erstellen, was man doch hin und wieder vergisst. Und ich finde das wirklich besonders spannend, wenn du sagst, man selber ist davon überzeugt, dass der Inhalt total richtig ist und super ankommt und man auch weiß, wie es besser klingen könnte, wenn man ein Beispiel gesehen hat, aber trotzdem nichts daran verändert. Also man steht sich ja dann praktisch mit seinem Wissen selber im Weg, weil man es nicht richtig transportieren kann, aus welchem Grund auch immer. Vielleicht kleine Zwischenfrage dazu, weil ich habe dann ganz oft das Gefühl, wenn ich dann meine einfacheren System 1 Texte dann vorlege und dann bekomme ich Feedback, aber diese Texte wirken dann nicht kompetent genug. Also das ist immer eine Diskussion, die ich dann führen muss, diese Angst. Aber wenn wir diese komplexen Begriffe nicht verwenden oder diese bestimmte Sprache nicht sprechen, auch im Online-Dialog, dann kommen wir nicht kompetent genug rüber. Was erwidere ich auf so eine Sorge?
Ja, das ist ja dann wieder der egocentric bias, dass quasi die Experten, die dir Feedback geben oder wie auch immer, eben denken, das wirkt zu wenig kompetent. Und was du auch darauf erwidern kannst, da erinnere ich gerne nochmal daran, dass ja Leichtigkeit mit Kompetenz gleichgesetzt wird und mit Glaubwürdigkeit. Deshalb, auch wenn für uns als Experten in dem Moment der Text irgendwie viel zu leicht wirkt und wir denken, mein Gott, unsere Zielgruppe ist doch auch nicht blöd, dann ist es trotzdem genau richtig so. Einfach weil es soll ja letztlich ankommen und verarbeitet werden. Und das ist ja viel wichtiger, als dass wir uns selbst in dem Text als total kompetent wiederfinden.
Korrigier mich, war das Einstein, der gesagt hat, wer es nicht einfach ausdrücken kann, hat es nicht verstanden? Oder wer war das? Irgendein Psychologe oder irgendein Wissenschaftler hat diesen Spruch mal von sich gegeben, muss ich mal nachgoogeln. Lilian, was überrascht dich denn in deiner täglichen Arbeit noch im Marketing ganz besonders? Wenn es um die Wirkung von Content ist, ist es dieses Nicht-Verstehen-Wollen zwischen Kompetenz übermitteln und Leichtigkeit oder ist es was ganz anderes?
Ja, nee, es ist tatsächlich auch ein Punkt, über den wir schon gesprochen haben. Es geht wirklich um diesen Perspektivwechsel. Zum Beispiel, wenn ich mit Entscheidern arbeite in B2B-Unternehmen, die sind oft selbst sogenannte Zahlenmenschen. Also die finden Zahlen, Daten, Fakten toll und das wollen sie auch in ihrem Content wiederfinden und am liebsten ausschließlich. Und das ist aus ihrer Sicht ja auch völlig logisch, weil sie selbst so denken und meinen, so zu entscheiden. Das Problem ist ja nur, wie gesagt, sie sind nicht ihre Zielgruppe. Und genau, Curse of Knowledge hatten wir gerade auch nochmal besprochen. Je tiefer man im eigenen Thema steckt, desto schwerer fällt es einzuschätzen, wie jemand von außen drauf schaut. Und was mich dabei überrascht, ist nicht, dass es passiert, sondern was mich überrascht, ist, wie selten der Perspektivwechsel tatsächlich stattfindet. Und nicht als einmaliger Workshop, sondern als fester Bestandteil im Prozess. Und dabei zeigt uns die Forschung, wir haben das vorhin kurz erwähnt, dass B2B-Käufer emotional stärker involviert sind als B2C-Konsumenten. Das heißt, wer ausschließlich mit Zahlen kommuniziert, spricht vielleicht sich selbst an, aber nicht zwingend seine Zielgruppe. Deshalb stelle ich Teams immer gerne die Frage, wann habt ihr zuletzt jemanden aus eurer Zielgruppe gefragt, was er von eurem Content hält? Und zwar nicht, ob er ihm gefällt, sondern was er konkret verstanden hat, was er mitgenommen hat, was er vermisst. Und das ist oft das ehrlichste Feedback, was man bekommen kann.
So, jetzt sagen wir mal ehrlich, ich habe ja keine Zeit und ich glaube, vielen geht es ja auch so, die haben ja alle keine Zeit. Und trotzdem wollen wir aber irgendwie guten Content erstellen. Und wenn ich jetzt morgen besser oder ab morgen bessere Inhalte erstellen möchte und das Ganze soll jetzt schnell und knackig gehen, welche drei psychologischen Hebel würdest du vorschlagen, soll, kann und muss ich jetzt sofort einsetzen?
One for the road.
Dann ist es auf jeden Fall Perspektivwechsel vor der Produktion. Also bevor irgendjemand anfängt zu schreiben, sollte die erste Frage nicht sein, was wollen wir kommunizieren, sondern in welcher Situation ist meine Zielgruppe gerade und was soll dieser Inhalt bei ihr auslösen? Das klingt simpel, aber ist der Schritt, der am häufigsten übersprungen wird. Und es ist die Wurzel fast aller Probleme, über die wir heute gesprochen haben. Der zweite Hebel ist kognitive Leichtigkeit. Also Inhalte so zu gestalten, dass sie sofort erfassbar sind. Ein klarer Einstieg, eine zentrale Botschaft, konkrete Sprache statt Fachjargon. Und das nicht, weil die Zielgruppe es nicht besser verstehen könnte, sondern weil unser Gehirn Leichtigkeit mit Glaubwürdigkeit gleichsetzt. Und der dritte Hebel ist Emotion als Einstieg, nicht als Zusatz. Viele denken ja erst die harten Fakten und dann vielleicht noch etwas Emotionales obendrauf, aber es funktioniert andersherum. Der emotionale Anknüpfungspunkt, zum Beispiel Wiedererkennung, Neugier oder das leise Gefühl von »das kenne ich«, ist die Voraussetzung dafür, dass rationale Inhalte überhaupt wahrgenommen und verarbeitet werden, besonders im B2B. Und was mich an diesen drei Punkten am meisten überzeugt, ist, dass sie eben keine aufwendigen Strategien sind. Man braucht kein neues Tool, kein größeres Budget und kein komplett neues Konzept. Es geht für mich um eine andere Haltung beim Erstellen von Inhalten und die kann man morgen früh anfangen umzusetzen. Deshalb wäre meine Abschlussempfehlung, nehmt euren nächsten Inhalt, bevor ihr anfangt zu schreiben und stellt euch drei Fragen. Erstens, wer liest das und in welcher Situation ist diese Person gerade? Zweitens, was soll sie fühlen oder denken, wenn sie den ersten Satz liest? Und drittens, ist die Botschaft so klar, dass sie auch jemand versteht, der nur 5 Sekunden Zeit hat? Und wenn ihr diese drei Fragen ehrlich beantwortet, dann habt ihr bereits den größten Hebel umgelegt.
Ja, Lilian, da habe ich jetzt richtig Angst, weil wenn wir jetzt dann nämlich dann den Podcast fertig geschnitten haben und dann veröffentlichen und dann auch bewerben, dann muss ich ja all das erfüllen mit unseren Social Ads, mit der Landingpage für den Podcast. Und ich hoffe, ich werde das hinbekommen, Sabine, hoffentlich mit deiner Unterstützung, denn du bist ja dann doch der emotionalere Mensch von uns, zumindest was Texte und Hooks und so weiter angeht. Aber wir werden uns bemühen, Lilian. Vielen lieben Dank für dieses tolle Interview. Hat echt riesig Spaß gemacht, tolle Erkenntnisse. Ich bin super happy und bin sehr motiviert, zukünftig auch an unseren Inhalten. Und wenn es meine Zeit zulässt und die Energie zulässt, auch langfristig hoffentlich da auch was mitzunehmen und besser umzusetzen. Vielen Dank dafür. Ganz toll, dass du dabei warst. Und ich hoffe, es war auch nicht das letzte Mal. Die Psychologie wird noch einige Aspekte hergeben, um vielleicht noch den ein oder anderen weiteren Podcast mit dir zu machen. Und ich bin schon super gespannt, wie es weitergeht mit dem Thema, auch im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz, was da noch alles auf uns zukommt. Bis zum nächsten Mal. Danke und Servus.
Servus, danke euch.
Servus, Lilian, und vielen Dank.
Ja, Sabine, ich muss einfach an meinem System 1 arbeiten. Also das habe ich jetzt einfach gelernt, dass ich da über meinen Schatten springen muss, weg von dieser fachlichen Sichtweise. Ich muss da besser werden. Wir als MBIS müssen da besser werden, emotionale Einstiege zu finden, die den Nutzer aus seiner Sicht abholen. Und ich muss mich einfach von meinem fachlichen Denken ein bisschen distanzieren, zumindest im System 1.
Genau, also wenn du System 1 erreichen willst, und das ist ja das, was wo wir alle eigentlich schnell zu kriegen sind, weil das ist ja unser Faules. Also ich habe das in meinem Storytelling-Seminar, diese Erkenntnis von dem Herrn Kahnemann auch verwendet. Wie entscheiden wir, wenn es darum ging, wie entscheide ich mich jetzt darum, auch diese Story jetzt zu lesen oder mir dieses Video anzuschauen oder nicht? Und da geht's ja genau um die Dinge, die uns einfach zugänglich sind. Alles, was uns leicht zugänglich ist, macht ja uns auch das Leben leichter. Und das ist ja eigentlich das, was wir wollen. Natürlich gibt's in unserem Leben immer Dinge, wo wir auch unbedingt System 2 brauchen. Also du würdest bestimmt jetzt nicht eine Immobilie kaufen und nur System 1 aktivieren. Aber das sind natürlich Dinge, die strengen uns an. Das ist ein langwieriger Prozess. Und genau diese Zeit haben wir ja im Online-Marketing nicht. Ja, da spielen ja wirklich Sekunden eine Rolle. Und deshalb, ja, die Qualität der Inhalte ist natürlich wichtig, aber offensichtlich oder nicht in den ersten Sekunden. Also da müssen wir mit hoher Emotion kommunizieren.
Das tun wir, Sabine. Das werden wir tun und wir tun unser Bestes. Das war's aber mit unserem Podcast für heute. Wir verabschieden uns. Vielen Dank an alle da draußen, die uns zugehört haben. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns natürlich über jeden Like, jeden Follower und jede Empfehlung. Wenn ihr Frage habt oder euch sonst irgendwas im Online-Marketing umtreibt, dann gerne her damit an podcast@mbis.de. Passende Seminare, natürlich auch das Seminar Psychologie im Online-Marketing und Social Media mit Lilian, findet ihr die Links dazu in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal in unserem Treffpunkt Marketing. Servus!
Servus!
Hast du noch Fragen? Möchtest du eine einfache Erklärung oder einen Hack, der deinen Job leichter macht? Dann her damit an podcast@mbis.de. Treffpunkt Marketing. Der Podcast für alle, die Online-Marketing besser verstehen wollen. Alle 14 Tage neue Folgen. Passende Seminartipps in den Shownotes.